Wenn wir uns dann jetzt im August durch diese Geschichte erzählt haben werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Ewigkeitssymbol ist hier so dargestellt, und da der Blick in die Vollendung, dann ist die Frage, in wie vielen Jahren wir das jetzt erzählt haben. Das war bei uns am Tisch jetzt das Thema und das wirkte so kurzweilig. Und es ist gesagt worden, das waren maximal 2 Jahre, Papa. Wie viele Jahre waren das? Was wisst ihr noch? Wer weiß von euch, vor wie vielen Jahren wir begonnen haben, hier vorne uns durch diese Geschichte zu erzählen? Ich habe meine Ordner durchwühlt und habe geschaut. Tatsächlich, 3,5 Jahre. 3,5 Jahre, Anfang 2014. Sie hat es gesagt, ne? Du hast Ruth, ne? Ah, du hast es verraten. Ah, du hast schon verraten. Aha. 3,5 Jahre haben wir uns jetzt schon hier durch diese Geschichte erzählt. Und man kann natürlich, man könnte viel länger dran erzählen, aber irgendwann ist auch so ein Bogen mal gespannt. Und wir haben jetzt gesagt, wir werden diesen Bogen abschließen, dann mit August und werden jetzt noch so uns durch den Rest des Neuen Testamentes erzählen. Spannend zu sehen, dass Gott eine große Geschichte schreibt und dass dieses große Bild Sinn macht, dass wir es damit einem Designer, einem Geschichtenerzähler zu tun haben, der weiß, was er tut, der weiß, wo er herkommt und der weiß, wo er hin will mit uns, mit dieser Welt. Und auch wenn das in dieser Welt oft wie ein großes Chaos wirkt, ist es nicht tröstlich zu wissen, dass wir da einen haben, der sich auskennt. Auch in den Wirren des Zweiten Weltkrieges hat es der Theologe Karl Barth mal gesagt: Es wird regiert von oberster Stelle. Christus regiert, Christus zieht die Fäden und er überlässt nichts dem Zufall. Und das finde ich wunderbar, dass Jesus mitten in dem Chaos, auch in dem wir uns als Welt oft erleben, seine Heilsgeschichte schreibt. Und gerade die großen Katastrophen um uns herum sind meistens Gottes Gelegenheiten, seine Heilsgeschichte zu schreiben. Da lässt er sich nicht aufhalten. Und so sind wir eben unterwegs und wollten uns ein bisschen vertraut machen, auch damit, dass die Bibel uns diese Geschichte erzählt. Die Bibel ist nichts anderes als eine Erzählung entlang diesem roten Faden. Und das ist hilfreich auch für unser Bibelverständnis, dass wir auch heilsgeschichtlich lernen, die Bibel zu lesen. Deshalb ist uns das wichtig gewesen. Und wenn wir uns heute und im August dann mit diesem letzten Abschnitt befassen, beginnend mit Pfingsten, mit dem Feuer von Pfingsten, das sich dann ausbreitet in die Welt hinein, sich auch schriftlich verbreitet bis hin zur Vollendung, dann will ich das heute aber auch verbinden mit der Predigt, die ich zuletzt gehalten habe, die zumindest, was das Wasserbeispiel angeht und den Wasserfall, bei vielen hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, wie viel sonst noch hängen geblieben ist, aber das hat mich schon sehr beeindruckt, wie viele von euch jetzt inzwischen beim Wasserfall in Patschins waren. Weil diese gesunde Ansammlung von Ionen, die wollte man sich nicht entgehen lassen. Also das scheint als Bild wirklich angekommen zu sein. Das war die Predigt über Johannes 7, Vers 37, folgende, wo Jesus sagt: Ich bin das Wasser des Lebens. Wir haben heute Morgen schon das gehört. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von mir trinkt, den wird nie mehr dürsten. Jesus als dieses Wasser des Lebens, wo er dann sagt in Johannes 7, Vers 37, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Und das war die Botschaft damals. Wen dürstet, der trinke von mir. Und das war in den letzten Wochen, wo ja eine Hitzewelle nicht nur durch Europa ging, sondern auch global, man von einer großen, einer enormen Hitzewelle gesprochen hat, da haben wir wieder ganz neu gesehen, wie wertvoll Wasser ist, wie existenziell wichtig Wasser ist. Vor allem, wenn es knapp wird. So ist das halt. Wenn Dinge knapp werden, dann wissen wir erst, wie wertvoll sie sind. Und so sagt Jesus: Das, was euch wirklich fehlt, was euch existenziell fehlt, das bin ich. Ich bin der euch das geben kann, was ihr braucht. Wer von mir trinkt, den wird nie wieder dürsten. Das ist die eine Botschaft. Und die andere sagte dann: Wer von mir getrunken hat, der wird erleben, dass das, was er aufnimmt von mir, dass sich das dann multipliziert, dass sich das, was ich trinke, in Ströme lebendigen Wassers sich umwandelt. Da ist der Wasserfall diesmal hier nicht Patschins, aber so ähnlich sieht er aus. Ströme lebendigen Wassers. Das ist Kraft mit verbunden, haben wir gesehen. Wasserkraft. Da geht von uns eine Kraft aus, wenn wir von Jesus trinken. Eine Kraft, eine Energie, die sich nur mit Jesus erklären lässt. Und wir haben gesagt, am Wasserfall ist diese wunderbare, gesunde Ansammlung von Sauerstoffionen, die weit höher ist als am Meer, also sehr gesund. Wer von mir trinkt, sagt Jesus, von dem wird eine Heilkraft ausgehen. Der hat eine Heilsatmosphäre, die er verstrahlt. Es ist gesund, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Das ist die Idee dahinter. Dass es der Welt gut tut, wenn sie mit Menschen beschenkt ist, die von Jesus trinken. Das ist die Logik der Predigt damals gewesen. Und das ist mein Wunsch auch, dass wir auch in diesem Leben, dass wir selber auch von dem trinken und das auch erleben, dass Gott das weitergibt. Ich musste so denken an die Geschichte von der Frau im Jakobsbrunnen. Es ist genau diese Geschichte, wo Jesus einer Frau, und da wird das jetzt ganz persönlich, in ihrer Alltagssituation, in ihrer Bedürftigkeit begegnet zur Mittagszeit, zur heißesten Stunde des Tages und sagt, Frau, gut, seine Einstiegsgeschichte war, dass er von ihr etwas zu trinken haben wollte, das war so der Anknüpfungspunkt, aber letztendlich sagt er, ich weiß, dass du durstig bist, nach Liebe, nach Erfüllung, nach Akzeptanz. Und dann sagt er, weißt du, wer von mir trinkt, der lebt wirklich erfüllt. Der wird nie wieder Durst empfinden nach diesen existenziellen Dingen, weil er bei mir angekommen ist. Und dann erleben wir in Johannes 4, dass diese Frau von Jesus trinkt, ihn als den Messias erkennt. Und dann lässt sie alles stehen und liegen. Und dann fließen die Ströme lebendigen Wassers aus ihr heraus. Was macht sie? Sie läuft zurück in ihre Stadt, wo sie vorher weggelaufen ist. Hoffentlich sieht mich keiner. Und diese Ströme lebendigen Wassers fließen von Christus her durch diese Frau in diesen Ort. Und sie kommen alle zu Christus und viele Menschen an diesem Tag kommen zum Glauben an Jesus. Da wird an dieser Geschichte, Johannes 4, genau dieses Wort Jesu lebendig, wird beispielhaft erzählt. So soll das aussehen. Und wisst ihr, das Neue Testament ist letztendlich nichts anderes als diese Geschichte wieder und wieder und wieder und wieder erzählt. Dass Menschen, die von Christus trinken, das weitergeben, was sie empfangen haben. So versteht sich das Neue Testament, dass wir von der Quelle her, und das ist Jesus, dass das Wasser von der Quelle her sich seinen Weg findet, zunächst vielleicht noch klein und bescheiden. Eine Fassung, die vielleicht noch begrenzt auch ist, und das war auch der allererste Weg des Evangeliums im Neuen Testament, war eine jüdische Fassung, eingefasst in Judentum. In jüdische Tradition. Aber dann später, ich habe extra dieses Bild der Mündung hier genommen, wo es irgendwo zeigen soll, dass da ganz viele Arme sich verbreiten. Und das ist dann nachher im Neuen Testament auch sichtbar. Dieses Wasser aus der Quelle findet sich seine Wege. Und nicht nur eine Fassung, sondern viele verschiedene Arme. Es ist ein Spruch, den ich von einem englischen Bibellehrer mir über die Jahre oft angehört habe und der sich eingeprägt hat, wo er sagt, every river cuts its own channel. Jeder Fluss sucht sich seinen eigenen Weg. Und so auch das Evangelium, es sucht sich seine Wege in die Welt. Und das ist das, was wir im Neuen Testament haben, wenn wir uns auch heute im Abenteuer Bibel so ein bisschen auch durch diese Geschichte hindurchnehmen lassen wollen. Und das Drehbuch dieser Geschichte im Neuen Testament, eigentlich der Hintergrund zu dem, was wir dann jenseits von Pfingsten erzählt bekommen, ist die Apostelgeschichte. Und viele der Briefe, und um das wir jetzt dann später beim nächsten Mal mehr gehen, lassen sich dieser Apostelgeschichte zuordnen. Die Apostelgeschichte ist eigentlich so das Hintergrundbild. Und da lassen sich dann die ganzen Briefe zuordnen. Aber zunächst einmal erzählt uns jetzt Gott mit der Apostelgeschichte, wie sich das Wasser des auferstandenen Christus in die Welt hineingießt, durchs Wort, durch den Geist und durch die Christen. Wie findet sich dieses Wasser seinen Weg? Und gleich zu Beginn, Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt dieser Jesus, den wir als Wasser des Lebens erkannt haben, von dem wir als die Quelle her leben, indem uns Gott alles gibt, was er je geben konnte. Von Christus her versteht sich das Ganze. Und Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe. Und da verbindet sich das Bild des Wassers mit dem Bild des Feuers. Da ist dieses Feuerzeichen, die Kraft des Heiligen Geistes, der zu Pfingsten kam. Und wir haben das auch hier in einer Pfingstpredigt gehört. Diese Kraft, mit der Christus sich durch seinen Geist mitteilt, Auftakt in eine neue Epoche der Heilsgeschichte Gottes. Und sie haben empfangen, sie trinken. Man könnte sagen, hier, sie empfangen den Heiligen Geist. Sie nehmen auf, was sie brauchen. Und Jesus sagt, was ihr aufnehmt, ist das, ist der Geist. Und das war auch damals in Johannes 7, hat er gesagt, wenn ich vom Wasser spreche, meine ich den Heiligen Geist. Also da ist die Schrift sehr deutlich. Das Wasser ist ein Bild für die Realität und die Kraft des Heiligen Geistes. Und Pfingsten erzählt die Geschichte, wie Jesus uns jetzt als Gemeinde, als Christen zukommen lässt, was wir brauchen, nämlich dieses Wasser des Lebens, dieses Feuer, diesen Geist. Aber er sagt, das, was ihr trinkt, das ist nie nur für euch gedacht. Es ist dafür gedacht, dass es hinausströmt. Ihr sollt nämlich, ich will, dass dieses Wasser des Lebens, dass dieser Geist, entschuldigt, hinausströmt in die Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Dieses Wasser wird seinen Weg finden. Und ich erzähle euch die Geschichte, wie dieses Wasser seinen Weg in die Welt findet. Apostelgeschichte. So versteht sich das. Wie geht das, dass Christus sich mitteilt einer Welt, die so durstig ist nach ihm? Mission. Und letztendlich ist das so die Grafik dazu, das Hintergrundbild zu dem, das wir gesehen haben. Jesus sagt, ihr werdet von Jerusalem aus das Evangelium hineintragen in die Welt, über Samarien, Judäa bis an die Enden der Erde. Und so ist das, dass das Evangelium von Jerusalem aus der Schrift sich nähren, von Christus her kommend, seinen Weg findet, das müsste man fast als blaue Pfeile sehen, Wasser des Lebens, verteilt sich in diese Welt hinein. Und die Apostelgeschichte, die erzählt, die macht das fest an zwei Personen. Es sind zwei Personen, die diesen Weg ein Stück weit verkörpern oder stellvertretend dafür stehen. Das eine ist der Petrus. Der erste Teil der Apostelgeschichte, der hält sich hauptsächlich im innerjüdischen Umfeld auf. Da geht es darum, dass dieses Wasser des Lebens zunächst einmal Jerusalem, Judäa erreicht, das jüdische Volk erreicht. Und dafür steht Petrus als der Judenmissionar. Er hat seinen Hauptauftrag darin gefunden, dass er das Evangelium Juden mitteilt. Nicht nur, aber dafür steht Petrus vor allem. Und nachdem dann die Apostelgeschichte im ersten Teil sich hauptsächlich auf die Judenmission konzentriert, wie kann man das jüdische Volk mit Jesus erreichen, geht es dann nachher über mit dem Paulus, der von Jesus dann hauptsächlich berufen wird als der Missionar für die Heiden. Heiden im Sinne von Nicht-Juden. Du und ich. Das ist die Apostelgeschichte, dass dieses Wasser seinen Weg findet über Petrus, über Paulus und all die anderen Apostel auch, zuerst zu den Juden, dann zu den Heiden, bis an die Enden der Erde. Hier Petrus und Paulus in einem alten Mosaik dargestellt. Das ist der Hintergrund zur Apostelgeschichte und zum Neuen Testament. Und so finden wir dann, nachdem das Evangelium mit Petrus zunächst mal auch in Jerusalem unter Juden seinen Platz gefunden hat, und da wäre viel zu erzählen natürlich drumherum, dass das nachher hauptsächlich seine Ausbreitung findet über den Paulus, der jetzt hier von Jerusalem aus dafür sorgt, dass tatsächlich diese kozentrischen Kreise immer weitergezogen werden. Und das sind die drei Missionsreisen des Paulus dargestellt hier. 1, 2, 3. Weiß ist 1, gelb ist 2, blau ist 3 und das braune nachher ist die Romreise. Wenn ihr das jetzt in kozentrischen Kreisen darstellen wollt, von Jerusalem aus, dann ist der erste kozentrische Kreis, das ist die erste Missionsreise, die geht bis dahin. Kleinasien, heutige Türkei. Das Evangelium wird von Paulus hineingetragen, hier aus Antiochia startend, diese kleine Runde, eine ganz kleine Runde erst einmal, wird es verbreitet in Kleinasien. Paulus macht sie auf den Weg mit Barnabas und sie gehen auf eine Missionsreise und machen das nicht ohne Ziel und auch nicht ohne Strategie. Das ist spannend, auch von Paulus zu lernen, dass das Wasser nicht einfach nur so fließt. Er hat Strategie auch im Kopf. Paulus geht nicht irgendwo hin. Paulus geht in die zentralen Städte. Und er überlegt sich, wo ist der idealste strategische Verteilungspunkt, der Knoten, wo das Wasser am besten sich verteilen kann. Und er geht in die Städte. Und er knüpft dann dort jeweils an bei den Synagogen. Er sagt, wo hat das Ganze seine längste Geschichte? Wo könnte ich am meisten voraussetzen? Ich fange da an, in den Synagogen. Und so geht er in die zentralen Städte, er geht in die Synagogen, er fängt bei Gottes Volk an und zieht so seine Kreise und gründet dann die ersten Gemeinden. Erste Missionsreise. Auf dieser ersten Missionsreise merkt er jetzt in der Begegnung mit Juden, aber auch mit Nicht-Juden, jetzt kommen die alle zum Glauben an Jesus, trinken von diesem Wasser und merken, was das bedeutet. Aber jetzt haben wir da Juden und Heiden. Und damit haben sich viele Fragen verbunden. Wie lebt sich jetzt das Evangelium, gerade auch vom Alten Testament herkommend, unter Judenchristen und Heidenchristen? Was ist jetzt noch verbindlich und was nicht? Wie jüdisch müssen Heiden werden, war die Frage. Wie jüdisch müssen die neu bekehrten Heiden werden? Und viele Juden meinten, Judenchristen dachten, sie müssten jetzt jüdisch werden. Und das war ein großer Konflikt. Und so sieht Paulus nach seiner ersten Missionsreise Bedarf für eine Konferenz. Ein erstes Konzil. Lieben, die Konzilien, die haben nicht die katholische Kirche erfunden. Das erste Kirchenkonzil findet statt in der Apostelgeschichte 15. Wo der Paulus, der Apostel Paulus, Bedarf sieht, dass wir dringend innerhalb der Christenheit, jetzt noch eine sehr junge Christenheit, Dinge klären, verbindliche Aussagen tätigen, die für alle gültig sind. Und so treffen sie sich nachher in Jerusalem nach der ersten Missionsreise, Apostelkonzil, und reden über gewisse Lehrfragen und einigen sich so, dass eine gemischte Christenheit aus Judenchristen und Heidenchristen mit dem leben kann. Spannendes Unterfangen. Erstes Konzil, Apostelkonzil in Jerusalem. Kaum ist das geklärt, ist die theologische Hausaufgabe gemacht. Auch da kommt man in der Mission nicht drum herum, dass man gewisse theologische Fragen klärt. Nachdem sie das getan haben, geht es in die nächste Reise. Allerdings, erstmal bevor sie auf die zweite Missionsreise gehen können, gibt es einen kleinen Crash zwischen Paulus und Barnabas. Tatsächlich, die Apostel streiten. Katastrophe für Gott? Eine große Chance. Was passiert? Rund um diesen Streit dieser beiden Männer, die sich nicht einig werden können in einer Personalfrage. Nehmen wir den Markus mit oder nicht? Hat er sich bewährt, ja oder nein? Paulus war dagegen, Barnabas dafür. Sie können sich nicht einigen, sie kommen hart aneinander. Sie streiten und gehen getrennte Wege. Mit dem Ergebnis, dass Paulus den Silas mitnimmt und Barnabas den Johannes Markus. Plötzlich hast du aus einem Zweierteam zwei Zweierteams. Das nennt man Multiplikation. Gott kann auch solche Konflikte nutzen, um sein Evangelium zu verbreiten. Und plötzlich fließt der Strom in zwei Armen weiter. So macht Gott das, so macht Jesus das, dass er auch solche Dinge nutzen kann. Ja, und so gehen sie jetzt, aber wir werden dann nicht, uns wird nicht berichtet über das, was der Silas mit dem Johannes Markus tut, uns wird berichtet, was dann der Paulus tut. Und so werden wir mit Paulus auf die zweite Reise genommen. Das ist jetzt hier dann die gelbe Tour. Und sie gehen erst einmal in das Gebiet, wo sie schon mal waren. Auch das ganz wichtig. Nicht nur Leute zu Jesus führen, sondern ihnen nachgehen. Nach Arbeit. Und das ist dem Paulus ein großes Anliegen. Da haben Leute von Jesus getrunken. Wie geht es ihnen damit? Trinken sie noch fleißig? Sind sie noch an Jesus dran? Wie können wir sie festigen im Glauben? Und so geht er erst einmal und führt sie auch in der Jüngerschaft weiter und schaut, dass diese entstandenen Zellen in Kleinasien stabil werden, setzt Leitungsgremien dort ein, Älteste ein und so weiter und sorgt dafür. Und dann führt ihn aber der Geist weiter und er bekommt einen Ruf in Troas nach Europa, nach Griechenland. Komm herüber und hilf uns. Spannend, da kommt ein Mann im Traum dem Paulus entgegen und sagt, komm herüber und hilf uns. Und Paulus kommt und kommt nach Philippi und sucht verzweifelt nach Männern, die ihn gerufen haben. Und da sind keine Männer. In Philippi, das ist der Ort in Apostelgeschichte 16, wo er verzweifelt nach Männern sucht, obwohl es eine Männerbastion war, eine Garnisonenstadt. Und es gibt keine 10 Männer, die notwendig gewesen wären für eine Synagoge. Und so sucht er die Frauen am Fluss und findet sie, und da findet er die Lydia. Ein paar Frauen, die ersten Christen in Europa, rund um Lydia, eine Frau. Und so beginnt dann hier die Reise des Evangeliums, das Wasser strahlt sich aus und es geht herum von Philippi über Thessaloniki bis nach Athen, nach Korinth und dann zurück. Zweite Reise. Das Evangelium breitet sich aus. Erster konzentrischer Kreis, zweiter konzentrischer Kreis. Und die dritte Missionsreise führt ihn dann hier auf der blauen Linie wieder dahin. Er kann es nicht lassen. Er muss die Gemeinden nochmal besuchen, stärken, ermutigen und geht dann hier nach Ephesus. Übrigens in Ephesus, da hat der Paulus sich 2 Jahre aufgehalten. Ephesus, das übernimmt im Neuen Testament eine ganz zentrale Rolle. Schaut mal nach dem Phänomen Ephesus im Neuen Testament. Wie viel nach Ephesus hineingeschrieben worden ist, aus Ephesus heraus, Timotheusbriefe, alles Johannesbriefe, Offenbarung, macht sich alles an Ephesus fest, weil wir dort Johannes finden, den Apostel. Und Timotheus. Also Ephesus spielt eine ganz zentrale Rolle hier in diesem Gebiet, wo nachher diese 7 Sendschreiben geschrieben werden. In der Offenbarung, das ist dieses Gebiet. Da hält Paulus sich 2 Jahre auf, das ist ihm offenbar sehr wichtig, in dieser Gemeinde viel Zeit zu verbringen, um da etwas Grund zu legen. Und da verabschiedet er sich nachher, das sind diese sehr, sehr bewegenden Augenblicke, wo Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet und sagt, wir werden uns nicht wiedersehen in diesem Leben. Und ihnen dann noch ein paar mahnende Worte da lässt, bevor er dann zurückgeht wieder nach Jerusalem. Das Evangelium unterwegs mit Paulus in die Welt. Und egal, wo es hinkommt, es findet seine Knotenpunkte. Und das ist nicht mehr aufzuhalten. Von da fließt es weiter. Es verteilt sich. Es wird ein Fluss mit unzähligen Armen. Dieses lebendige Wasser verteilt sich. Das ist Neues Testament. Das ist die Apostelgeschichte. Aber der Paulus ist unersättlich. Der will mehr. Hat Jesus nicht gesagt, bis ans Ende der Erde? Und dann fangen wir doch mal im Zentrum unserer Welt an, sagt Paulus. Ich will nach Rom. Ich will nach Rom. Das reicht mir nicht, dieser erste konzentrische Kreis, dieser zweite konzentrische Kreis. Ich will dahin. Ich will nach Rom. Ich will in die Hauptstadt unseres Reiches. Ich will in den Mittelpunkt unserer Welt. Da gehört das Evangelium hin, sagt er. Da will ich hin. Nur, dass das manchmal dann eben nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Er wollte gern als freier Mann dorthin, aber das hat sich Gott anders gedacht. Diese vierte Reise ist seine Gefangenenreise. Es kommen dann auch beschrieben in der Apostelgeschichte, Verfahren gegen ihn werden eingeleitet, es gibt Anklagen gegen ihn und er könnte freigesprochen werden, aber er beruft sich auf den römischen Kaiser, sagt, ich bin römischer Bürger, ich habe das gute Recht, vom Kaiser angehört zu werden, ich will nach Rom. Und so hat er sich gedacht, das Geld fürs Ticket habe ich nicht, ich lebe von Spenden, das kann ich mir nicht zahlen. So ein Luxuskreuzer nach Rom, das ist ja unfassbar teuer, sagt er, ich fahre einfach auf Staatskosten. Und so fährt Paulus auf Staatskosten nach Rom und sagt, ich bin Gefangener des Kaisers, ich habe das Recht, vor den Kaiser zu kommen. Und so fährt er souverän, im Namen Christi, auf Kosten Roms, fährt er über das Mittelmeer, hier unten, Reggio di Calabria, bis nach Rom. Und so kommt Paulus auf seiner letzten 4. Reise nach Rom und ist dann dort Gefangener des Kaisers in einem offenen Vollzug, würde man sagen, Hausarrest, und hat dort Zeit und Offenheit, Menschen zu sich einzuladen. Und er kann natürlich nichts anderes, als von Christus zu berichten. Und so verteilt sich das Wasser des Evangeliums auch in Rom. Und von da aus an die Enden der Erde. Wer das Zentrum erreicht hat, der kriegt auch die Enden der Erde. Wer das Epizentrum hat, der kriegt auch die letzten Inseln. Und so ist das Evangelium mit Paulus in die damalige Welt hineingestrahlt. Das Wasser hat sich seinen Weg gesucht. Ich finde das faszinierend. Und es ging dann auch irgendwann, kam es auch die sogenannte Via Claudia Augusta. Es kommt hier von Rom hoch. Und ich weiß nicht, ob ihr vertraut seid, diese Claudia Augusta, diese Via Claudia Augusta, führt hier vom Gardasee hoch über Trient. Und da ist ein kleiner Ort, da findet man so einen Meilenstein. Einer von zwei Meilensteinen, die man auf dieser alten Römerstraße gefunden hat, steht in Rabland. Jetzt wisst ihr, warum ich nach Rabland gezogen bin. Da ist ein Zeitzeuge aus der Zeit der Apostel, aus dem Jahre 43 nach Christus. Ihr Lieben, das ist die Zeit, in der wir uns da gerade bewegen. Ja? Ein anderer Zeitzeuge oder anderer Meilenstein steht in Füssen, den habe ich auch schon besucht. Ich kenne sie beide jetzt. Und da sind also ganz tolle Daten angegeben. Man weiß, wer das erbaut hat, man weiß die Jahreszeit, man kennt Orte. Es wird Venedig erwähnt. Das ist die Straße, die ich von hier auf jeden Fall hochführte über den Reschenpass nach Augsburg. Burghöfe, Augustusburg, Augsburg. So, das ist die alte Römerstraße, ihr Lieben. Da ging das Wasser auch hoch. Es floss sogar nach Norden. Es floss gegen die normale Richtung. Es fließt, es findet seinen Weg, dieses Wasser des Lebens, und kam vorbei an Meran. Ihr Lieben, dass wir heute hier sind und dass wir Jesus kennen, hat damit zu tun, dass es damals begonnen hat zu fließen. Und dass es seinen Weg gefunden hat, hierher. Dass Ströme lebendigen Wassers aus Menschen ausgingen, die diese Reise unternommen haben. So ist die Logik. Und die Apostel, wir können nicht alle von ihnen genau zuordnen, aber ich habe hier eine alte Galerie von den 12 Aposteln rausgesucht. Und die Frage ist ja, wenn der Paulus nach Rom kam und dort starb, was ist denn mit einem Petrus? Ein Petrus, wir wissen, dass er nachher auch in Rom gekreuzigt worden ist, das ist eindeutig. Aber man geht davon aus, dass Petrus in England und in Gallien war. Das ist nicht bewiesen, aber das ist eine große, starke Vermutung. Also wenn das so wäre, mir gefällt das, dann wäre der Petrus vielleicht auch auf dieser alten Via Claudia durch Rabland gezogen und ist dort schon eingekehrt. Ja, ist das nicht spannend, wo der Petrus vielleicht gewesen ist? Ist vielleicht schon hier vorbeigefahren, der Simon Petrus. Das ist nicht belegt, belegt ist Rom. Hier, da hast du den Johannes. Das ist belegt, dass der in Ephesus gewirkt hat, gestorben ist und dort die Mutter Jesu gepflegt hat bis an ihr Lebensende, die Maria. Ephesus, Johannes, Maria ist belegt. Wir haben hier den Andreas. Wer sich mit der russischen christlichen Geschichte beschäftigt, wie ich das tun durfte, hat verstanden, dass Andreas, dass das russische Christentum sich auf den Aposteljünger, auf den Jesusjünger Andreas beruft, der offenbar im russischen, in Kiewer Rus, also im Gebiet, wo Russland so seine Ursprünge hat, Evangelium verkündigt hat. Er ist in Griechenland nachher den Märtyrertod gestorben. Man weiß vom Thomas, auch das ist so gut wie belegt, dass er über den Irak nach Indien ging, nach Osten. Und die indische Kirche beruft sich heute noch auf den Thomas, die Thomaskirche. So eine ganz starke Tradition, das indische Christentum verdankt sich dem Apostel Thomas. Der Markus, man geht davon aus, dass er eventuell nach Ägypten ging, ist nicht ganz belegt. Jakobusweg, der Jakobus, der Jakobswanderweg in Nordspanien, ist eine alte Überlieferung, auch das nicht bewiesen, aber das ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Jakobus seinen Weg nach Spanien gefunden hat. Zumindest auf dieser Tradition bewegen sich unzählige Pilger heutzutage auf dem Jakobswanderweg. Also ihr Lieben, das ist so, dass durch diese Menschen, was ich sagen will hier und was uns die Bibel auch sagt, ist, dass durch einzelne Personen, die einen Namen haben, einen Charakter haben, eine Geschichte haben, sich dieses Wasser, und deshalb hier in Blau, verteilt. Menschen, die von Christus satt geworden sind und die das weitergeben und Ströme lebendigen Wassers fließen. Ihr Lieben, wenn das für einen Petrus gilt, warum nicht für dich und für mich? Das ist das gleiche Spiel noch heute. Dass sich das Evangelium nie aufgehört hat zu verteilen durch einzelne Menschen, die an Jesus satt werden und dann Ströme lebendigen Wassers verteilen. Ihr Lieben, diese Geschichte geht weiter. Hier ist nur die Vorlage gelegt. Im ersten Jahrhundert schon war das dann das Gebiet, wo das Christentum daheim war, aus gutem Grunde. Weil da überall Menschen waren, die zu Multiplikatoren wurden. Menschen, die mit Jesus gelebt haben. Und dann sind Gemeinden entstanden. Deshalb ist das natürlich auch das Gebiet, wo die erste Christenheit zu Hause war. Gemeinden im ersten Jahrhundert, Multiplikationsorte. Mensch, spannend. Und das ist die Geschichte, die uns die Apostelgeschichte erzählt. Das ist eine Zusammenfassung dieses Buches. Ich mache uns Mut, dass wir da mal auch vielleicht uns durchlesen, ganz persönlich. Von der Quelle von Jesus her findet sich das lebendige Wasser in seinen Weg oder seine Wege. Und ich habe mich gefragt, wohin ist es denn geflossen? Und wenn du dieses Buch anliest und dich hineinnehmen lässt in diese unglaublich spannende Geschichte, dann wirst du merken, dieses Wasser ist geflossen in Häuser und Familien. Das ist ganz zentral. Eine ganz zentrale Rolle in der Apostelgeschichte finden diese Häuser, wo das Evangelium seinen Weg hineinfindet in Familienstrukturen, in Großfamilienstrukturen. Da will es hinein. Ihr Lieben, das ist heute noch der Weg. Dass das Evangelium, dass Jesus durch Familienmitglieder in Familien hineinkommt. Je einflussreicher diese Familienmitglieder, desto leichter bekommst du auch den Rest der Familie. Das ist auch so eine Geschichte. Aber das ist da, wo das Wasser unheimlich gerne hinfließt. Auch heute will es das tun. Es will in unsere Familien hineinfließen. Wir finden, dass es in der Apostelgeschichte in öffentliche Schulen hineinfließt. Da gibt es doch einen Mann, einen Schulleiter, der hat einen ganz passenden Namen. Der heißt Tyrannus. Das wäre doch mal ein Name für einen Direktor, oder? Ein Spitzname für euren Direktor. Tyrannus. Ist biblisch. Bei diesem Herrn Tyrannus hat sich der Paulus eingemietet und hat dort Bibelstunden gehalten, in der öffentlichen Schule eines Tyrannus. Wasser ist geflossen in die Urania und woanders hin, fließt es auch hier, in öffentliche Schulen. Es ist geflossen in Regierungssitze und in Gerichte. Das war schon bei der Sanhedrin, beim jüdischen Gerichtshof. Oberster jüdischer Gerichtshof, Petrus und seine Kollegin Johannes, waren vom obersten Gericht. Und sie mussten dort Rede und Antwort stehen. Und sie konnten nicht anders, als diesen einen Jesus zu bezeugen. In keinem anderen Namen ist das Heil. Da könnt ihr sitzen, wo ihr sitzen wollt. Über euch steht jemand. Der heißt Jesus. Also, oder auch nachher dann beim Felix, beim Festus, bei römischen Verantwortungsträgern. Da wurde Jesus bezeugt. Das Wasser floss. Sodass der eine, der Festus oder was, der Felix, sagte, du hast mich fast bekehrt, Paulus. Aber auch nur fast. Gefängnisse. Oh, das sind zentrale Orte. Das Wasser des Evangeliums ist in Gefängnisse geflossen. Das werden wir nächstes Mal sehen, dass in diesen Gefängnissen auch ganz strategische Verteilungszentren waren. Denn da wurden die ganzen Briefe geschrieben, ein großer Teil der Briefe. Das Wasser hat sich verteilt aus den Gefängnissen, aus den Arrestzellen. Das Wasser macht vor nichts Halt. Es fließt in Synagogen. Es fließt auf Marktplätze. Und öffentliche Foren, Areopag in Athen. Das Wasser findet seine Wege. Es findet seinen the water cuts its river. Und dann hier in Schiffe. Ja, der Paulus ist unterwegs als Gefangener. Denkst du, er kann unterwegs schweigen von dem Christus, für den er sich in Ketten weiß? In Reisegruppen übrigens, da ist auch dann diese Reisegruppe, oder dieser alleinreisende Mann aus Äthiopien, auch einer von denen, der Kämmerer aus dem Morgenland, wo der Philippus hingebeamt wird und plötzlich sind sie zu zweit. Also das Evangelium macht nicht Halt vor unterwegs, vor Reisegruppen. Da könnte man vieles noch hineinsetzen. Aber wenn das damals schon so war, welcher Ort heute soll ausgenommen sein? Der Vorlesungssaal im Studium? Die Arztpraxis, die Schule, die Küche daheim, der Garten, Gespräch mit Nachbarn, unterwegs im Urlaub. Sei, wo du willst, das Wasser will fließen. Das ist die Botschaft. Das Wasser will fließen, aber es fließt nur zu dem Maß, wie ich von Jesus trinke. Es fließt nicht automatisch. Es fließt nur zu dem Maß, wie ich von Jesus trinke. Und das ist die Geschichte. Wir werden uns da im August noch weiternehmen lassen, in das, wie dann auch das Neue Testament in seiner schriftlichen Form entstanden ist und wie auch in den Büchern des Neuen Testamentes sich genau das widerspiegelt, dass dieses Wasser strömt. Es ist halt hier festgeschrieben worden, in diesem Buch dann im Neuen Testament, aber es findet seinen Weg, auch durch die blaue Tinte. Das Wasser wird zur blauen Tinte und ist nicht aufzuhalten. Martin Luther sagte zu Recht, das Wort läuft. Das Wort läuft. Ich kann in Wittenberg sitzen, mein gutes Bier trinken und sagt er, es hängt auch nicht nur an mir, sagt er, es läuft, ist nicht aufzuhalten. Möge das auch die Woche so sein, dass es nicht aufzuhalten ist durch dich und durch mich und dass wir das erleben. Möge das unsere Sehnsucht sein, zu sagen, Jesus, fließe du durch mich, erreiche du Menschen um mich herum durch deinen Heiligen Geist.